Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb. Herzlich willkommen zu unserer Katechismus-Sendung. Mein Name ist Peter Sonneborn. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Und wir werden heute mit dem dritten Teil des Katechismus das Leben in Christus weiterfahren. Wir sind beim letzten Mal bis zum Paragraphen 1698 inklusive gekommen. Heute geht es weiter mit dem ersten Abschnitt nach dieser Einleitung, die Berufung des Menschen, das Leben im Heiligen Geist. Ich freue mich, dass ich heute wieder unseren Referenten, unseren Fachmann zu diesem Thema begrüßen darf. Es ist Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz. Grüß Gott, Herr Domherr.
Grüß Gott, Herr Sonneborn.
Herr Domherr Cassetti, wir haben also das letzte Mal in der Einleitung gehört, dass der Christ seine Würde erkennen muss, dass das Leben für den Getauften ein Leben aus Gott, dem Dreifaltigen sein muss. Wir haben von den zwei Wegen gehört, der eine, der ins Verderben führt, den wir uns nicht wünschen, der andere, der ins Licht, in den Himmel führt. Und dann haben wir über die Katechese des Lebens in Christus gehört. Jetzt kommen wir einfach zum nächsten Abschnitt und gehen das Schritt für Schritt durch und freuen uns schon auf Ihre Auslegung zum Katechismus.
Ja, vielleicht kann ich noch sagen, oder daran erinnern, dass eben dieser dritte Teil, wie alle Teile, immer zwei Abschnitte hat, nämlich einen Abschnitt, der allgemeine Fragen behandelt und dann eben ein zweiter Abschnitt, der dann die speziellen Fragen behandelt. Also so haben wir jetzt in diesem ersten Abschnitt, handelt er von der Berufung des Menschen. Es heißt hier das Leben im Heiligen Geist in der Überschrift. Der Gesamtteil ist überschrieben mit das Leben in Christus. Das ist kein Widerspruch, sondern im Grunde die Folge davon, dass wir eben ein Leben führen, letztlich eben aus dem dreifaltigen Gott und im dreifaltigen Gott. Ich habe ja letztes Mal gesagt, dass eben der Gedanke der Dreifaltigkeit wie ein Leitgedanke durch den ganzen Katechismus geht, aber auch eben der Heilige Geist ein immer wieder gegenwärtiges Thema ist im Katechismus, das Wirken des Heiligen Geistes. Vielleicht beginnen wir jetzt mit der Nummer 699.
Das Leben im Heiligen Geist vollendet die Berufung des Menschen. Es besteht in der Liebe zu Gott und in der Solidarität mit den Menschen. Es wird zu unserem Heil aus Gnade geschenkt.
Wir haben also wieder so eine einleitende Nummer, die uns gleich die Gliederung dieses ersten Abschnittes vorgibt mit eben drei Kapiteln. Das erste Kapitel handelt eigentlich von den ethischen Fragen, die den Menschen als Person, eben als Einzelnen betreffen. Das zweite Kapitel behandelt grundlegende ethische Fragen, die den Menschen als Glied der menschlichen Gemeinschaft, als Mitmenschen betreffen. Und dann eben, was ja ganz typisch auch ist für das Konzept dieses Katechismus, dass dann im dritten Kapitel eigentlich die geistlichen Hilfen genannt werden, dass wir eben aus dem Heiligen Geist und in Christus leben können. So, glaube ich, steigen wir gerade ins erste Kapitel ein mit der Nummer 1700.
Das Kapitel ist überschrieben mit die Würde des Menschen. Die Würde des Menschen wurzelt in seiner Erschaffung nach Gottes Bild und Ähnlichkeit. Sie kommt in seiner Berufung zur Seligkeit Gottes zur Vollendung. Aufgabe des Menschen ist es, in Freiheit auf diese Vollendung zuzugehen. Durch seine bewussten Handlungen richtet sich der Mensch nach dem von Gott versprochenen und durch sein Gewissen bezeugten Guten aus oder wendet sich dagegen. Der Mensch leistet einen eigenen Beitrag zu seinem inneren Wachstum. Er macht sein ganzes Sinnes- und Geistesleben zum Mittel dieses Wachstums. Mit Hilfe der Gnade wächst er in der Tugend, meidet die Sünde und gibt sich, wenn er dennoch sündigt, wie der verlorene Sohn dem Erbarmen des himmlischen Vaters anheim. So gelangt er zur vollkommenen Liebe.
Ja, wie Sie sehen, an diesen Einfügungen der einzelnen Artikel ist es wieder so eine Überblicksnummer, die uns nun im Einzelnen aufzählt, worum es in diesem ersten Kapitel, die Würde des Menschen, geht. Was uns da erwartet dann in den nächsten Auslegungen, also eben der Mensch als Gottes Ebenbild, dann die Berufung zur Seligkeit, an so wichtige Fragen wie Freiheit, Sünde, Tugend, Leidenschaft, Gewissen. Das sind alles so Themen, grundlegende ethische Themen, die dann im Einzelnen behandelt werden und die eben zutreffen für das Leben dann nach den Geboten, damit man das im zweiten Abschnitt, wo die einzelnen Gebote behandelt werden, nicht noch einmal eigens sagen muss, weil es für alle Gebote gilt, ist das vorweggenommen in diesem ersten Abschnitt. In diesem ersten Kapitel, wo es eben um das ethische Verhalten des Einzelnen geht. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt im Einzelnen stehen bleiben sollten, weil ja das dann alles im Einzelnen behandelt wird in den kommenden Artikeln. Aber man hat hier eben einen guten Überblick, was uns erwartet.
Gut, dann können wir ja direkt in den ersten Artikel, der hier genannt wurde, auch einsteigen. Genau. Wie Sie sagen, die Erklärung folgt ja jetzt.
Genau.
Es ist also die Nummer 1701, der Mensch, Gottes Ebenbild. Christus macht in der Offenbarung des Geheimnisses des Vaters und seiner Liebe dem Menschen sein eigenes Wesen voll kund und erschließt ihm seine höchste Berufung. Ein Zitat aus Gaudium et Spes aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil. In Christus, dem Ebenbild des unsichtbaren Gottes, wie es im Kolosserbrief heißt, wurde der Mensch nach dem Bilde des Schöpfers ihm ähnlich erschaffen. In Christus, dem Erlöser und Retter, wurde das durch die Ursünde entstellte göttliche Abbild im Menschen in seiner ursprünglichen Schönheit wiederhergestellt und durch die Gnade Gottes veredelt.
Ja, hier sehen wir, dass dieser Grundgedanke, dass eben der Mensch Gottes Ebenbild ist, anknüpft nicht bei der Erschaffung des Menschen in Genesis 1, also im ersten Buch der Bibel, im ersten Kapitel, sondern eigentlich in Christus anknüpft. Eben Christus, dem Ebenbild des Vaters, des unsichtbaren Gottes. Und so wie eben Christus uns eigentlich zeigt, letztlich, was der Mensch ist. Das war ja auch ein Lieblingsgedanke des verstorbenen Papstes, den er immer wieder vorgetragen hat, um zu wissen, wer der Mensch ist, wie es um den Menschen steht, muss man auf Jesus Christus, den menschgewordenen Gottessohn, blicken. Also hier eigentlich zeigt sich eben diese Ebenbildlichkeit besonders deutlich, wenn wir auf Christus blicken, der einer von uns geworden ist und eben von Gott herkommt. Ich glaube, dann können wir zur nächsten Nummer weitergehen.
Jawohl, das ist Nummer 1702. Das Bild Gottes ist in jedem Menschen gegenwärtig. Es wird in der Gemeinschaft der Menschen, die der Einheit der göttlichen Personen gleicht, sichtbar.
Das ist eigentlich auch ein spannender Gedanke, der hier ausgedrückt wird, in dem eben gesagt wird, dass die Ebenbildlichkeit des Menschen mit Gott auch etwas zu tun hat mit der Dreifaltigkeit, den verschiedenen Personen in dem einen Gott, so dass sich eben auch in der menschlichen Gemeinschaft etwas von der Ebenbildlichkeit Gottes spiegelt. Früher stand vielleicht eher im Zentrum, wenn man daran dachte, Gott sei der Mensch sei das Ebenbild Gottes, dass der Mensch eben frei ist, dass er Vernunft hat, dass er einen Geist besitzt, eine Seele besitzt, dass man dort die Ähnlichkeit zunächst gesehen hat, die Ebenbildlichkeit mit Gott. Und jetzt kommt ein neuer Akzent, der sich dann noch verstärken wird in Bezug auf die Familie. Das ist dann, das werden wir später sehen, dass eben in der Familie, in der einen Familie, Vater, Mutter, Kind, in gewisser Hinsicht in den Liebesbeziehungen unter den Personen eben spiegelt die Liebe des dreifaltigen Gottes zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist. das finde ich eigentlich etwas ganz Besonderes. Ein Gedanke, der sich, ich meine, verstärkt in der letzten Zeit. Wir könnten dann vielleicht zur nächsten Nummer weitergehen.
Jawohl, Nummer 1703. Weil er eine geistige und unsterbliche Seele besitzt, so das Konzilsdokument Gaudium et Spes, ist der Mensch auf Erden das einzige Geschöpf, das Gott um seiner selbst willen gewollt hat. Schon von seiner Empfängnis an ist er für die ewige Seligkeit bestimmt.
Ja, also hier kommt jetzt eben dieser andere Anknüpfungspunkt mit der geistigen und unsterblichen Seele. Ein Geschöpf, das Gott eben geschaffen hat, das fähig ist, Verantwortung zu übernehmen, das fähig ist, Gott zu loben, zu preisen, ihm zu danken, zu Gott in Beziehung zu treten. Und das macht die Einzigartigkeit des Menschen aus. Seine Berufung eben auch von seiner Empfängnis an, das ist natürlich auch zu bemerken, also dass hier der Katechismus das ausdrücklich sagt, von der Empfängnis an ist er für die ewige Seligkeit bestimmt, also von der Empfängnis an ist er schon so zu behandeln wie eine menschliche Person.
Das ist ja ganz aktuell, gerade im Kampf um das menschliche Leben, wenn wir an die Abtreibung denken, an die Euthanasie, natürlich dann am Ende des Lebens, aber am Anfang jetzt die Abtreibung.
Genau.
Wir sind also vom Katechismus her als Katholiken auf jeden Fall schon verpflichtet, und der Katechismus bezieht sich auf die Heilige Schrift, auf das Lehramt, Tradition, dass der Mensch wirklich von der Empfängnis an die Bestimmung hat.
Auf die ewige Seligkeit.
Was bedeutet das eigentlich, wenn es hier heißt, weil der Mensch eine geistige und unsterbliche Seele besitzt, ist er auf Erden das einzige Geschöpf, das Gott um seiner selbst willen gewollt hat. Was bedeutet das für den Rest der Schöpfung?
Also der Rest, der Mensch ist in gewisser Weise derjenige, der dazu berufen ist, nicht nur in der Schöpfung die Spuren Gottes zu erkennen, sondern auch stellvertretend für die Schöpfung ausdrücklich Gott zu lobpreisen und umgekehrt auch für die Schöpfung dann gut zu sorgen.
Das heißt also, die Schöpfung ist in diesem Sinne, wie es in der Heiligen Schrift dann eigentlich auch schon heißt, in Genesis, zum Nutzen des Menschen geschaffen, damit der Mensch letztlich seine Berufung verwirklicht.
Jawohl. Aber eben nicht als willkürlicher Herrscher über die Schöpfung, sondern als Sachwalter, als Treuhänder der Schöpfung.
Oder wie es ja, wenn man das Wort aus der Heiligen Schrift, aus Genesis, richtig wörtlich übersetzt, dann ist ja der Mensch nicht zum Herrscher eingesetzt über die Schöpfung, sondern zum Gärtner, also eigentlich zu dem, der das mit Liebe kultivieren sollte.
Genau, kultivieren, und dann kommt das Wort Kultur. Man kann davon abgeleitet werden. Ne?
Das zeigt natürlich auch eine gewisse Verpflichtung, die man sicherlich nicht moralisch nennen kann, also im Sinne von Geboten, die wir, verzeihen Sie, nicht gesetzlich nennen kann, aber doch moralisch Gott gegenüber aus Ehrfurcht, also eine gewisse Ehrfurcht vor der Schöpfung, nicht ein gewisses, was man trotzdem nicht machen kann damit, was man will.
Genau.
Jetzt sind wir hier gerade bei der Schöpfung. Vorher hat es geheißen, dass der Mensch Ebenbild Gottes ist. Und Sie haben ja dann erwähnt, ja, ursprünglich hat man immer gesagt, weil der Mensch den freien Willen hat, die Geistseele hat, deswegen ist der Gott ähnlich. Ja. Jetzt ist aber Christus Mensch geworden, hat einen Leib angenommen. Welche Rolle spielt eigentlich unsere Leibhaftigkeit in der Ähnlichkeit zu Gott? Weil er ist ja an und für sich ohne Leib, er ist ja nicht mit Materie.
Ja, jedenfalls bekommt, das werden wir auch später noch sehen, aber das kann man hier schon andeuten, jedenfalls bekommt gerade, weil Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist, einen Leib angenommen hat, bekommt der menschliche Leib eine ganz neue Würde seinerseits. Also wenn wir das sozusagen mit Christus gemeinsam haben, dass wir einen Leib haben, das verpflichtet uns noch viel mehr, eben mit diesem Leib ehrfürchtig umzugehen. Und das kann dann schon Konsequenzen haben, wenn man sieht, wie gerade im Umgang mit der Sexualität eben der menschliche Leib immer wieder banalisiert wird und zum verfügbaren Material, sage ich jetzt einmal ganz krass, degradiert wird.
Auch hier wieder eine Anspielung Ihrerseits auf aktuelle Problemstellungen, wenn man etwa an das menschliche Ersatzteillager denkt. Genau. Die Versuche, den Menschen zu klonen, um Teile herauszunehmen, aber natürlich auch die Stammzellforschung an Embryonen, wo Menschen, die ja, wie es hier heißt, vom ersten Augenblick ihrer Existenz an auf die Ewigkeit bestimmt sind, so etwas zu erzeugen, um dann Zellen und letztendlich eben auch wieder Ersatzteile zu bekommen, nicht für den Menschen.
Natürlich, aber auch diese letztlich menschenverachtende Art oder leibverachtende Art und Weise, die sich zeigt in der Prostitution zum Beispiel, wo eben der Leib dann von der Person sozusagen losgelöst wird und instrumentalisiert wird, einfach nur noch zur Triebbefriedigung.
Das ist vielleicht auch ein ganz interessantes Stichwort. Sie haben gesagt, es wird der Leib von der Person losgelöst, aber natürlich nur in der Auffassung derer, die daraus Profit schlagen wollen. Genau. Denn in Wirklichkeit geht das ja gar nicht.
Genau.
Und hier vielleicht auch wieder ein Licht noch auf die Würde des Menschen, die Sie vorhin angesprochen haben. Wir sind ja nicht einerseits Leib und andererseits Seele, sondern wir sind ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, beides. Nur dass es einem so vorkommt, als ob man hier unterscheiden könnte, weil man eben getrennt darüber nachdenken kann, nicht?
Ja, also unterscheiden kann man aber nicht trennen. Also eben im Denken unterscheiden, aber nicht trennen in der Realität, weil wir sind wirklich... Im Grunde genommen, wir reden manchmal davon, wir sagen, wir haben einen Leib, aber eigentlich, wir sind ein Leib.
Ja.
Ist fast zutreffender, als zu sagen, wir haben einen Leib.
Mhm. Und in der Heiligen Schrift sehen wir ja auch genau diese Ausdrucksweise, wir sind ein Leib in Christus.
Genau.
Da merkt man, dass die Richtigstellung sozusagen ganz so nebenbei.
Ja.
Jetzt habe ich Sie aber unterbrochen in unserem Fluss durch meine Fragen. Jetzt können wir dann mit 1704, glaube ich, weitermachen.
Jawohl.
Der Mensch hat am Licht und an der Kraft des göttlichen Geistes teil. Durch seine Vernunft ist er fähig, die vom Schöpfer in die Dinge hineingelegte Ordnung zu verstehen. Durch seinen Willen ist er imstande, auf sein wahres Heil zuzugehen. Er findet seine Vollendung in der Suche und Liebe des Wahren und Guten. Auch das wieder ein Zitat aus Gaudium et Spes aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil.
Ja, da kommen jetzt eben die beiden Fähigkeiten des Menschen, also die Vernunft und der Wille. Der Wille, der ihn eben zum Guten hin lenkt und die Vernunft, die ihn zum Wahren hinführt. Und dass er eben seine Vollendung dann findet in der Suche und Liebe zum Wahren und zum Guten. Das war ja, also die Vernunft, die der Mensch eben hat, ist eben auch ein Teilhaben an der Vernunft Gottes. Also eben Gott ist auch gekennzeichnet durch Vernunft. Und das war ja das Thema jetzt, oder ein wichtiges Thema jetzt beim Papstbesuch in Bayern, wo der Heilige Vater eben immer wieder gekreist ist um die Versöhnung von oder das Verhältnis von Glaube und Vernunft und betont hat, dass eben wir glauben an einen Gott, der eben Logos ist letztlich, da, in dem eine Vernunft herrscht und der Mensch eben teilhat mit seiner Vernunft an der Vernunft Gottes. Obwohl natürlich die Vernunft Gottes diejenige des Menschen um ein Unendliches übersteigt, aber es ist doch Vernunft. Das scheint mir doch sehr wichtig zu sein, das zu erkennen. Auch gerade dann für das richtige Leben des Menschen. Das richtige Leben ist eben auch ein vernünftiges Leben.
Ja, ganz interessant ist ja hier auch in dem Zusammenhang, dass die Definition von Glauben eigentlich seit jeher in der Theologie ja lautet, eine Zustimmung in voller Freiheit mit Wille und Verstand zu den Glaubenswahrheiten. Ja, das beinhaltet eigentlich immer schon beides, nicht?
Ja, naja, natürlich.
Und das Interessante ist auch, dass das Leben, was Sie jetzt gesagt haben, das Leben nach der Vernunft, das ist eben gerade eines, das den Glauben nicht ausschließt.
Jawohl.
Im Gegensatz zur modernen Auslegung der Vernunftfähigkeit des Menschen.
Ja, die eben manchmal sogar so weit geht, den Menschen die Wahrheitsfähigkeit sozusagen abzusprechen. Letztendlich, das ist ja auch eines der Grundanliegen des jetzigen Papstes, zu sagen, der Mensch ist wahrheitsfähig. Eben, er kann seine Vernunft gebrauchen, er kann Wahrheit erkennen. Und jetzt geht es dann darum, auch abzustecken, wie weit jetzt die Wahrheitsfähigkeit geht. Und weil Gott sich eben geoffenbart hat, kann der Mensch auch vordringen in einen Bereich, in den er mit seiner bloßen Vernunft nicht hätte vorstoßen können. Ja, wollen wir zur nächsten Nummer gehen?
Ja, Nummer 1705. Dank seiner Seele und seiner geistigen Verstandes- und Willenskraft ist der Mensch mit Freiheit begabt, die ein erhabenes Kennzeichen des göttlichen Bildes im Menschen ist.
Das haben wir auch schon angesprochen, eben unter dieser Gott-Ebenbildlichkeit ist der freie Willen ein Kennzeichen dafür, darin, dass das unterscheidet eben den Menschen vom Tier und von der übrigen Schöpfung, dass er einen freien Willen hat. Das wird dann ein eigenes Thema noch sein im Folgenden, wo dann von der Freiheit noch einmal eigens gehandelt wird, wo wir dann sehen, dass die Freiheit natürlich auch eingeschränkt sein kann und eingeschränkt ist. Aber immerhin, also die freie Entscheidung gehört zum Menschen, weil auch die Liebe voraussetzt, dass wir uns dafür frei entscheiden können. Sonst wäre es keine Liebe, sondern nur irgendwie eine Konditionierung, wie es bei Tieren möglich ist. Ich glaube, dann können wir auch wieder weitergehen.
Durch seine Vernunft vernimmt der Mensch die Stimme Gottes, die ihn drängt, das Gute zu lieben und zu tun und das Böse zu meiden. Jeder Mensch ist zum Gehorsam gegenüber diesem Gesetz verpflichtet, das im Gewissen ertönt und in der Liebe zu Gott und zum Nächsten erfüllt wird. Im sittlichen Handeln zeigt sich die Würde des Menschen.
Ja, also das wird noch einmal weiter entfaltet, was wir schon gesagt haben. Jetzt zunächst einmal in diese ganz, ganz allgemeine Regel, das Gute zu lieben, das Böse zu meiden. Nicht alle sind sich dann vielleicht im Einzelfall einig, was das Gute ist und was das Böse ist, aber gemeinsam ist allen Menschen, dass sie das, was sie für gut halten, lieben und das, was sie für böse halten, meiden. Und dass das mit der Stimme Gottes, man könnte auch sagen mit der Stimme Gottes, die sich im Gewissen eben zeigt, wie es dann heißt, die im Gewissen ertönt, zu tun hat. Auch das ist ein Thema, das Gewissen, das noch nachher später noch weiter vertieft wird, aber hier schon eben anklingt und sagt eben überhaupt, dass ich sittlich handeln kann, dass ich, weil ich mich frei, mehr oder weniger frei entscheiden kann, darin liegt eben auch die Würde des Menschen. Also so eine ethische, freie Entscheidung, ein sittliches Handeln, davon kann man bei einem Tier nicht sprechen.
Was sicher auch später noch zur Sprache kommen wird, dass da eine Schwierigkeit besteht, auch immer zu erkennen, was nun wirklich das Gute ist und nicht nur das, was mir im Moment gut erscheint.
Jawohl, das wird dann aufgenommen im Zusammenhang mit dem Gewissen und eben der Bildung des Gewissens. Dann können wir, glaube ich, zur nächsten Nummer gehen.
Das ist dann 1707. Der Mensch hat auf Anraten des Bösen gleich von Anfang der Geschichte an seine Freiheit missbraucht. Er ist der Versuchung erlegen und hat das Böse getan. Zwar verlangt er immer noch nach dem Guten, aber seine Natur ist durch die Erbsünde verwundet. Er neigt zum Bösen und ist dem Irrtum unterworfen. Es folgt ein Zitat aus Gaudium et Spes, dem Konzilsdokument: So ist der Mensch in sich selbst zwiespältig. Deshalb stellt sich das ganze Leben der Menschen, das Einzelne wie das Kollektive, als Kampf dar, und zwar als ein dramatischer zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Finsternis.
Ja, ich glaube, dass hier eben etwas ganz Wichtiges ausgesagt ist über die menschliche Situation, wie sie gegeben ist. Wir sind also nicht einfach sozusagen fraglos gut, sondern wir leiden unter diesem Sündenfall, der am Anfang der Schöpfung erfolgt ist, also diesem Missbrauch der Freiheit, und es ist die Rede davon, dass eben seine Natur durch die Erbsünde verwundet ist. Wir sind gut geschaffen von Gott, aber dieses gut geschaffen sein ist beeinträchtigt dadurch, dass eben durch den Missbrauch der Freiheit die Sünde in die Welt eingebrochen ist und nun von uns eben verlangt, dass wir kämpfen, auch für das Gute und gegen das Böse. Dass wir da in dieses gewaltige Drama zwischen Licht und Finsternis hineingenommen sind. Ich glaube, es ist einfach wichtig zu sehen, dass das die Kondition des Menschen ist, in der sich sein Leben eben abspielt und was es eben notwendig macht, dass das richtige Leben, dass man um dieses richtige Leben, um das es geht, auch kämpfen muss. Dass man sich darüber im Klaren eben ist. Ja, ich denke, also vieles von dem, was hier angesprochen wird, kommt auch später noch in anderen Zusammenhängen wieder, sodass wir jetzt, glaube ich, weitergehen können.
Jawohl, das tun wir mit 1708. Allerdings ist es sicherlich gut, das schon mal anzusprechen, auch alles, durchaus schon mal in ein paar Details zu gehen, denn dann ist man doch auch später auf die Lektüre besser vorbereitet. Genau. Dann kommen einem Dinge wieder in den Sinn, die da mit hereinschwingen. Nummer 1708 also. Christus hat uns durch sein Leiden vom Satan und von der Sünde befreit. Er hat für uns das neue Leben im Heiligen Geist verdient. Seine Gnade stellt wieder her, was die Sünde in uns verdorben hat.
Ja, weil also hier wird sogar jetzt der große Gegenspieler noch namentlich genannt, eben der Satan. Also Paulus sagt es irgendwo, wir kämpfen nicht einfach gegen Fleisch und Blut, also sondern gegen Mächte und Gewalten. Also wir sind hineingenommen, wirklich gewaltiges Drama, das sich abspielt eben zwischen den Mächten der Finsternis und Christus und seinen Engeln, und wir Menschen sind auf dieser Bühne hineinverwickelt in dieses große Drama, dieses große Welttheater, könnte man auch sagen, wo eben Satan wirklich auch eine Realität ist. Aber eben Christus hat gesiegt, er hat uns durch sein Leiden eben, wie es da heißt, vom Satan und der Sünde befreit. Und es wird hier eben angedeutet, was dann im dritten Kapitel kommt, dass er uns eben das Heil verdient hat. Das heißt, nicht wir selber erlösen uns selbst, sondern Christus ist unser Erlöser. Und das gehört eben in unser moralisches Leben hinein, zu wissen, wir kämpfen nicht allein, sondern seine Gnade ist es, wenn wir seine Gnade annehmen, dann können wir teilhaben an seinem Sieg über Sünde, Tod und Teufel.
Diese letzten beiden Punkte, die wir hier gelesen haben, die klingen für manches Ohr vielleicht gar mittelalterlich. Und dennoch, es ist ein Zitat aus Gaudium et Spes aus dem Zweiten Vatikanum, wo es heißt, ein dramatischer Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Finsternis. Und das ist nicht nur an gewissen Stellen der Geschichte, wenn man etwa an den Zweiten Weltkrieg oder an andere grausliche Dinge denkt, der Fall, sondern in jedem Menschenleben des Einzelnen und natürlich auch des Kollektiven, der Völker. Und dennoch, also es scheint hier wirklich eine Realität zu sein, muss die Kirche da mit dem Ruf leben, mittelalterlich zu sein? Oder ist es überhaupt schlecht, mittelalterlich zu sein?
Also mir scheint eben gerade die Beispiele, die Sie genannt haben, und man könnte noch weitergehen in das Aufblühen und Aufleben von Satanskulten in der Gegenwart. Ich würde sagen, die vergangenen Jahrzehnte, als man vom Abschied vom Teufel sprach, um ein berühmtes Buch zu nennen, da ist wohl ein Teil der Wirklichkeit eben ausgeblendet worden, weil man in einem bestimmten philosophischen Vorverständnis nur hat sozusagen das Messbare, Sichtbare als Wirklichkeit hat gelten lassen. Und sozusagen diese ganzen geistigen Mächte von vornherein also eben ausgeblendet hat. Und ich würde sagen, wenn man das Verständnis eines Thomas von Aquin, des großen Theologen des Mittelalters, sieht, der eben eine Offenheit hatte für alles, was ist. Einfach für alles. Dann scheint eben der moderne Begriff von Erkenntnis doch irgendwie eingeengt zu sein. Das erschüttert. Da bin ich gerne mittelalterlich.
Ja, es ist ja auch nicht gut, so im Bausch und Bogen einen ganzen Zeitabschnitt unserer Geschichte, auf der wir ja aufbauen, auch irgendwie hier negativ und schwarz zu malen. Das ist sicherlich auch nicht richtig. Was ich hier erschütternd finde, das ist, dass dieser dramatische Kampf, der hier erwähnt wird im Zweiten Vatikanum zwischen Gut und Böse, sich eigentlich nur in seinen Folgen laut äußert, wie etwa in einem Krieg. Aber dieser dramatische Kampf, der beginnt eigentlich ganz heimlich, still und leise in der Menschenseele, in der Seele des Einzelnen nämlich.
Ja, natürlich. Also eben indem er sozusagen sich falsch entscheidet, seine Freiheit auch missbraucht oder eben sich verführen lässt. Manchmal kann man dann im Einzelnen sagen, er hat nicht ganz klar gewusst, was er tat, so in Anlehnung an die Vergebungsbitte Jesu am Kreuz: Vater, verzeih ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vielleicht gehört das auch eben durch die Sünde getrübten Erkenntnis des Menschen, dass er nicht immer ganz weiß, was er tut, aber halt dann doch das Böse, dem Bösen sächlich und personal in seiner Seele Raum gibt. Und so eben ist dem Teufel ermöglicht, wirksam zu sein.
Schön allerdings, wenn man es wieder andersherum sieht, wie Sie ja auch vorhin gesagt haben, ja, es gibt die Realität des Bösen, eben sächlich und persönlich gesehen, personal gesehen, aber Christus hat gesiegt, so ja auch hier, wenn der Mensch zum einen zum Bösen fähig ist im Herzen und daraus letztlich ganz große Konsequenzen kommen können, ist es andersrum ja genauso, wenn der Mensch eben dem Bösen widersagt in seinem Herzen, ist das der Anfang auch für groß angelegtes Gutes.
Genau. Und jetzt mit dem Wort widersagen, geben Sie mir noch sozusagen das Stichwort, das noch einmal von der Sakramentenlehre her zu unterstreichen. Also wenn einer eben getauft wird, hat das immer zwei sozusagen Bewegungen. Also es ist ein Widersagen, ein Neinsagen gegenüber dem Satan und all seiner Verführung und gleichzeitig ein Ja-Sagen zu Gott und dem, was er uns schenken will. Und da haben wir wieder die zwei Wege, von denen wir eingangs gesprochen haben.
Und das Gleiche gilt natürlich dann auch, wenn ich jetzt Ihren Gedanken weiterführen darf, für das Bußsakrament, das wir ja immer wieder empfangen dürfen und sollen. Eine Absage an die Sünde, ein Ja zu Gott.
Genau.
Gut, Sakramentenlehre ist zwar ein anderer Teil, aber dennoch spielt das hier herein und ist sicherlich ganz, ganz wichtig, weil wir sollen ja auch praktische praktische Impulse für unser Leben aus diesem Katechismus ziehen. Und wenn jetzt hier ein Entschluss ist, gut, ich mache Einschnitte in meinem Leben, dadurch, dass ich wieder mal neu zur Beichte gehe, dann ist das sicherlich ein richtiger Entschluss, wenn wir hier über das Leben in Christus hören.
Ganz genau, ja.
Ja, dann nehmen wir uns noch den letzten Punkt in diesem Kapitel vor. Nummer 1709. Wer an Christus glaubt, wird Kind Gottes. Diese Annahme an Kindesstatt gestaltet den Menschen um und lässt ihn dem Vorbild Christi folgen. Sie befähigt ihn, richtig zu handeln und das Gute zu tun. In Vereinigung mit seinem Erlöser gelangt der Jünger zur Vollkommenheit der Liebe, zur Heiligkeit. Das sittliche Leben, in der Gnade gereift, weitet sich in der Herrlichkeit des Himmels zum ewigen Leben.
Ja, und da haben wir sozusagen noch einmal Anklänge an die Taufe. Und das bestätigt uns ja, dass diese Themen eben innerlich miteinander verbunden sind. Also wer glaubt, wird Kind Gottes. Annahme an Kindesstatt, das könnte fast auch aus der Tauftheologie kommen. Befähigung zur Christusnachfolge. Und das zeigt eben noch einmal, und das, glaube ich, muss man immer wieder betonen, der Katechismus sagt, das Leben in Christus ist anspruchsvoll, es ist ein Kampf, aber wir brauchen es nicht allein zu können, sondern es ist letztlich Gnade. Also eben, wenn wir uns mit dem Erlöser vereinigen, dann werden wir es schaffen. Der alte Bund ist daran gescheitert, dass zwar die Gebote da waren, aber die Menschen sich überfordert fühlten, die Gebote zu halten. Paulus sagt, sie haben uns nur bewusst gemacht, die vielen Gebote, die wir nicht halten können, dass wir Sünder sind, dass wir Erlösung brauchen. Wir brauchen Erlösung. Und weil wir die Erlösung weil wir erlöst sind, weil Christus uns erlöst hat, deswegen können wir nun eben in Christus leben und können wir dann die Gebote halten. Also das ist, diese letzte Nummer weist auch schon wieder voraus auf das letzte Kapitel in diesem Abschnitt, eben auf diese Rechtfertigung aus Gnade. Und das ist eben das so Tröstliche. Aber es setzt eben voraus, dass wir wirklich diese Freundschaft mit Christus vertiefen und leben. Dann wird es uns gelingen, auch unserer Berufung nachzukommen und in Christus zu leben und die Gebote zu halten.
Hier ist Radio Horeb mit der Katechismus-Sendung, liebe Zuhörer. Heute behandeln wir den dritten Teil des Katechismus der katholischen Kirche. Das Leben in Christus ist dieser Teil überschrieben. Unser Referent ist Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz. Wir sind im Katechismus an Punkt 1709 angelangt, den wir schon besprochen haben. Herr Domherr, darf Sie einladen, dass wir jetzt zu den Kurztexten fortschreiten, die dieses erste Kapitel noch einmal zusammenfassen, das da hieß, der Mensch Gottes Ebenbild.
Vielleicht sage ich noch etwas Allgemeines zu den Kurztexten. Wie Sie sagen, sie fassen zusammen. Es wäre sogar möglich, wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, den ganzen Katechismus zu lesen, einfach immer zunächst einmal die Kurztexte zu lesen und so sich einen Überblick zu verschaffen. Also die Kurztexte sind eine Hilfe für das Verständnis des ganzen Buches. Man könnte sich sozusagen an den Kurztexten man könnte mit der Hilfe der Kurztexte durch das ganze Buch vorangehen. Nehmen wir jetzt aber von diesem Kapitel diesem Artikel die Kurztexte bei 1710.
Sind also insgesamt 6 Kurztexte. Die ersten 4 davon sind aus dem Konzilsdokument Gaudium et Spes aus dem Zweiten Vatikanum. In 1710 heißt es, Christus macht dem Menschen sein eigenes Wesen voll kund und erschließt ihm seine höchste Berufung. In 1711 heißt es, der Mensch ist schon von seiner Empfängnis an auf Gott hingeordnet und zur ewigen Seligkeit bestimmt, weil er mit einer geistigen Seele mit Vernunft und Willen begabt ist. Er erstrebt seine Vollendung in der Suche und Liebe des Wahren und Guten. 1712 sagt uns, die wahre Freiheit ist ein erhabenes Kennzeichen des göttlichen Bildes im Menschen. 1713, der Mensch ist verpflichtet, dem natürlichen Sittengesetz zu gehorchen, das ihn anhält, das Gute zu lieben und zu tun und das Böse zu meiden. Dieses Gesetz ertönt in seinem Gewissen. Der folgende Punkt: Der in seiner Natur durch die Erbsünde verwundete Mensch ist dem Irrtum unterworfen und in der Ausübung seiner Freiheit zum Bösen geneigt. Und der letzte der Kurztexte in 1715: Wer an Christus glaubt, hat das neue Leben im Heiligen Geist. Das in der Gnade gewachsene und gereifte sittliche Leben soll sich in der Herrlichkeit des Himmels vollenden.
Es sind vielleicht, wenn man die Kurztexte überblickt, ist in der Ebenbildlichkeit der Akzent wieder stärker gelegt, eben auf die Freiheit, auf Willen und Vernunft. Ein bisschen weniger diese Analogie von der Trinität, vom dreifaltigen einen Gott in drei Personen zur Gemeinschaft der Menschen, was ich da an der Familie ein bisschen verdeutlicht habe. Das ist jetzt in den Kurztexten, kommt etwas weniger zum Zug. Dafür ist bei der Nummer 1714 noch das Stichwort Irrtum hier, also eben eine Folge der Sünde ist auch, dass der Mensch eher dem Irrtum unterworfen ist, nicht nur in Ausübung der Freiheit zum Bösen geneigt, dass er also seine Freiheit nicht mehr so recht gut gebrauchen kann, sondern eine Folge dieser Verwundetheit durch die Erbsünde ist eben auch der Irrtum. Also sehr oft irren sich die Menschen eben über Gut und Böse. Und deswegen braucht es dann oder ist dann die Offenbarung eine große Hilfe, das zu klären, was ist jetzt gut und was ist böse. Und dann kommt der Begriff vom natürlichen Sittengesetz, das wird später auch noch genauer erklärt. Also das ist so das, was den Menschen unabhängig von der Offenbarung an ethischen Einsichten gemeinsam ist. Das könnte man dieses natürliche Sittengesetz nehmen. Dass die Kinder ihre Eltern ehren zum Beispiel oder dass die Eltern die Verpflichtung haben, ihre Kinder zu erziehen, solche Dinge. Aber ich glaube, diese Kurztexte geben eine gute Zusammenfassung dessen, was wir jetzt behandelt haben unter dem Artikel der Mensch Gottes Ebenbild.
Ja, dann könnten wir, wenn wir das abgeschlossen haben, durchaus noch einen Blick bereits in das nächste Kapitel werfen, auch wenn das in der nächsten Sendung dann erst genauer und länger ausgefaltet wird.
Ja, das ist überschrieben, unsere Berufung zur Seligkeit. Wenn ich das mal so in der Übersicht ein bisschen als Einführung aufzeige, steigt ein mit den Seligpreisungen aus der Bergpredigt und schließt daraus oder führt dann weiter zur Sehnsucht nach Glück. Das scheint mir ganz wichtig zu sein. Also katholische Moral, christliche Ethik möchte den Menschen glücklich machen. Der Mensch, jeder Mensch, das ist etwas wirklich Urmenschliches, sehnt sich nach Glück. Und das richtige Leben, das Leben in Christus, ist dazu geeignet, den Menschen eben glücklich zu machen. Und zwar eben, das führt dann weiter im dritten Absatz, die christliche Glückseligkeit ist eben ein Glück, das nicht nur innerweltlich gestillt wird, sondern es macht ernst damit, dass im Menschen eine Sehnsucht ist, die innerhalb dieses irdischen Lebens gar nicht gestillt werden kann. Es macht ihn eben auch selig, ewig selig. Das ist vielleicht so der Überblick auf diesen Artikel 2.
Ja, das ist eine Schöne Sache. Wir können uns freuen auf die nächste Sendung. Es wird nämlich sicher spannend, weil die Sehnsucht nach Glück, wie Sie ja gerade gesagt haben, uns im Innersten betrifft. Und hier im Katechismus, da hören wir mehr darüber, was es damit auf sich hat, mit der Sehnsucht, aber auch mit der christlichen Glückseligkeit als solcher.
Jawohl.
Ja, ich freue mich schon auf die nächste Sendung, die dann am kommenden Montag stattfinden wird. Herr Domherr Cassetti, vielen Dank für Ihre Zeit, die Sie heute für uns hatten. Und ich sage einfach bis zur nächsten Woche alles Gute und auf Wiederhören.